Ja, das Thema, ihr Lieben, heißt ja heute Morgen, Paulus, Barnabas, kleine Rechthaberhain können eine große Beziehung zerstören. Den Bibeltext haben wir eben gehört. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. Was mir wichtig ist, einfach diese zwei Personen, Paulus und Barnabas, mal zu beleuchten. Und es waren ja zwei total unterschiedliche Typen. Männer, die Gott unterschiedlich begabt hat. Und wir schauen uns diese zwei Männer erstmal vorab an. Und da will ich mit dem Barnabas anfangen, der eigentlich Josef hieß. Josef war ein reicher und begehrter Mann, geboren aus Zypern als Sohn eines reichen levitischen Priesters und in Jerusalem in den heiligen Schriften unterwiesen. Gehörte er zu dieser damaligen geistlichen Elite, würde man heute sagen, des jüdischen Volkes. Und sein religiöses Leben war vorbildlich, seine Kenntnis der heiligen Schriften, die es damals gab, die waren hervorragend. Und als er Jesus als den Messias erkannte, und darum geht es eigentlich immer wieder im Leben, und ihm nachfolgte und ihm anfing zu dienen, war die Freude bei den Aposteln, bei den Jesus-Jüngern damals sehr, sehr groß. Bald nach der ersten Gründung der Gemeinden erkannten nämlich die Jünger, die Apostel, seine außergewöhnliche seelsorgliche Gabe und nannten ihn Barnabas, Sohn des Trostes. Auch in der Gemeinde lebte er seinen Glauben beispielhaft und praktisch aus. Er verkaufte sogar seinen Acker, so lesen wir das in Gottes Wort, und brachte den Erlös den Aposteln und damit letztendlich den Bedürftigen in der Gemeinde, die es nötig hatten. So eine richtige diakonische Arbeit, wie wir sie uns wünschen oder die teilweise auch geschieht von unserer Gemeinde im Sozius und darüber hinaus. Er war außerdem ein Ermutiger und Mutmacher im Glauben und in Lebensfragen. Und sein Name, der Name Barnabas, stand für so ein Programm der Liebe, die von Herzen kam, und das ein ganzes Leben lang. Gerade heute, in unserer heutigen Zeit, braucht es viele Mutmacherinnen und Mutmacher. Deshalb lesen wir schon im Hebräerbrief im 10. Kapitel, Vers 24 und 25 Folgendes. Und das können wir auf uns wirken lassen. Und lasst uns aufeinander achten und gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anspornen oder Taten. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, umso mehr, sagt Gottes Wort, je näher ihr den Tag kommen seht, wo Jesus wiederkommt. Und ich denke, das ist heute in unserer Zeit, in der wir leben, etwas ganz besonders Wichtiges. In der Zeit, wo die Beziehungen in den letzten 2 Jahren sehr gelitten haben. Es ist viel Entmutigung und Sorge und Angst bei den Menschen, auch bei vielen Gläubigen. Frag dich doch mal selbst, wo habe ich in der letzten Zeit jemanden ermutigt, in welcher Form auch immer, oder eine Ermutigung mir zukommen lassen? Es gibt viele Wege und Möglichkeiten, wie man das heute machen kann, mit WhatsApp, mit einem E-Mail oder einem Anruf, noch altherkömmlicher Art und Weise. Aber es geht darum, dass wir einander Anteil nehmen am Leben des anderen. Oder wo habe ich vielleicht gerade in dieser Zeit, die herausfordernd ist, eine Beziehung aufgebaut zu einer Person, die mir wirklich äußerst wichtig ist und die ich letztendlich mitnehmen will auf dem Weg zum Himmel. Das ist ja unsere eigentliche Mission. Menschen mitzunehmen auf dem Weg zum Himmel, damit sie mit uns im Himmel sind. Bei Barnabas waren das keine fromme Worthülsen oder einfach nur Worte, sondern einen von Gott gegebenen Auftrag, den er in Worten und besonders auch in Taten umsetzte, das man sehen konnte in seinem Leben. Und wir wissen ja aus Gottes Wort heraus, wir sollten nicht nur Hörer des Wortes Gottes sein, sondern auch Täter. Wir sollen gehen. Und das, was wir erkannt haben, auch umsetzen. Nehmen wir uns ein Beispiel an Barnabas. Wir haben erst dann etwas gelernt, auch aus dieser Predigt oder aus anderen Predigten oder was wir sonst hören, wenn wir das in die Tat umsetzen, was wir erkannt haben. Gehört ist noch nicht getan. Es kommt darauf an, dass wir es tun, was wir erkannt haben, und das in der Kraft Gottes tun. Menschen, die nur Worte machen, gibt es genug. Und da kennt ihr auch bestimmt einige. Machen wir uns nichts vor. Leute in unserer Umgebung beobachten unser Leben ganz genau. Wie wir reden, wie wir uns verhalten und was wir tun. Können die Leute von uns behaupten, dass wir authentisch unseren Glauben vorleben? Jesus Christus zum Zentrum unseres Lebens machen, das wird sichtbar. Oder hinterfragen sie uns sogar und unseren Glauben, weil er in ihren Augen nicht echt ist. Das ist ein Beispiel, was ich jetzt vor einigen Wochen von jemandem gehört habe. Deswegen habe ich das hier eingebaut. Und an dieser Stelle kann sich jeder wirklich mal prüfen. Und wir können, wie gesagt, viel von Barnabas lernen, woher er seine Kraft bezog. Und auch da lesen wir wieder in der Apostelgeschichte im Kapitel 11, Vers 23, 24 folgendes. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu folgen, treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festen Glaubens. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und gestärkt im Glauben. Und das ist das Thema. Das ist es, worum es geht, dass wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes und dann wird sich etwas bewegen. Man könnte auch anders ausdrücken von Barnabas. Er ließ den Heiligen Geist volle Freiheit in seiner ganzen Fülle in seinem Leben zu wirken. Und diese Vollmacht und die Kraft des Heiligen Geistes, das wünsche ich mir und euch allen auch. Vollmacht im Namen Jesus, das heißt für mich, vollgemacht mit Jesus. In seiner Autorität zu leben, in seiner Autorität zu dienen, in seiner Autorität das Wort Gottes zu verkünden. Barnabas als Ermutiger. Und in der Apostelgeschichte 13, Vers 43 ruft er auf, im Glaubensleben weiterzugehen und nicht aufzugeben. Wie oft wollte ich schon aufgeben, weil ich entmutigt war durch verschiedene Bereiche und verschiedene Erlebnisse, die man hat, auch im Gemeindeleben, auch als Ältester oder Leiter oder als Seelsorger oder was auch immer. Wie gut tut es, wenn es jemanden bemerkt hat, wenn es einem nicht gut geht. Und wenn er denjenigen dann ermutigt, weiterzumachen, weiterzugehen. Kommen wir nun zu Paulus, zu der Begegnung mit Barnabas letztendlich. Was war Paulus für ein Mensch? Paulus, er war voller Eifer. Er war ein leidenschaftlicher Mann, der sich dem, was er tat, ganz hingab. Heute würde man sagen, er hat sich ganz hingegeben für die Sache, aber erstmal für die falsche Sache. Bevor er Christus auf dem Weg nach Damaskus so richtig persönlich begegnet, ist verfolgte dieser Paulus, damals Saulus genannt, die Christen mit Eifer. Er war davon überzeugt, diese Sekte muss man ausradieren. Aber nach seiner Bekehrung finden wir, wie er ein brennendes Herz und von dem Wunsch beseelt war, Jesus Christus den Menschen zu verkünden. In der ganzen Apostelgeschichte sehen wir das ganze Engagement von Paulus, das Evangelium in die Welt hinauszutragen. In den Briefen von Paulus werden wir Zeuge seiner enormen Anstrengung, Gläubige in die ganze Fülle Gottes heranwachsen zu sehen. Jesus war für Paulus eine absolute Realität und nicht nur eine theologische Lehre oder Idee oder so eine religiöse Vorstellung. Er wusste, was es bedeutet, Jesus, den Lebendigen, tagtäglich zu begegnen und aus seiner Kraft zu leben und mit Jesus Geschichte zu machen, die er auch gemacht hat. So lesen wir es in der Bibel, ja. Und die entscheidende Begegnung war damals in Damaskus mit Jesus und seiner Bekehrung und Wiedergeburt. Und dieses Ereignis, das braucht jeder Mensch. Ich habe sie so erlebt, ihr habt sie so erlebt. Und dem, der es noch nicht erlebt hat, den wünsche ich das von ganzem Herzen heute Morgen und darüber hinaus. Wir brauchen diese persönliche Begegnung, das, ich sage immer, das Damaskus-Erlebnis mit Jesus. Diese persönliche Begegnung mit Jesus, die das Leben umkrempelt und auf den Kopf stellt. Und das war bei Paulus so der Fall. Der frisch bekehrte Paulus erlebte Ablehnung, Ausgrenzung und Isolation. Diese alten Wegbegleiter, mit denen er unterwegs war, die wollten ihn nicht mehr. Die konnten das nicht verstehen, was da passiert war. Er war zum Verräter geworden und es war so weit gegangen, dass sie ihn sogar töten wollten. Die planten seinen kurzen Prozess zum Tod hin. Das können wir alles so nachlesen in Apostelgeschichte 9, Vers 23. Auch die neue Gemeinschaft der Kinder Gottes wollten ihn auch nicht am Anfang nach seiner Bekehrung. Die hatten da wirklich Zweifel dran, ob das wirklich so geschehen ist. Nur einer hatte den Mut, dem einsamen Paulus Mut zu machen. Barnabas machte sich auf den Weg zu Saulus. Und da sieht man diese Gabe, die dieser Barnabas hatte, dieser Mutmacher, der nachgehende Seelsorger oder der das Herz hatte am richtigen Fleck. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 9, Vers 27, dort heißt es, da nahmen sich Barnabas des Saulus damals noch an. Er brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie sich Saulus auf seiner Reise, wie er den Herrn gesehen hatte und wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Und er schilderte den anderen, wie mutig Saulus in Damaskus im Namen Jesus schon aufgetreten war, und das kurz nach dieser Bekehrung. Das ist erstaunlich. Später, in der Apostelgeschichte, im Kapitel 11, Vers 25, 26, lesen wir, da reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie in dieser Gemeinde zusammen, unterwiesen und lehrten diese Menschen in dieser Gemeinde. Und viele Menschen kamen zum Glauben. Und da stellt sich heraus, sie beide waren in einem guten Team unterwegs. Das war absolutes Teamwork. Und Gott hat es gesegnet. Später, oder nicht allzu spät, sonderte der Heilige Geist Barnabas und Saulus in Antiochien als Heidenmissionare aus. Und dann fing das an, etwas problematischer zu werden. Die Zusammenarbeit guter Mitarbeiter in Freud und Streit, und da komme ich jetzt drauf auf das, was wir eben auch gelesen haben im Bibeltext, davon berichtet uns die Bibel wie im richtigen Leben auch. Das kann man einfach nicht einfach ausblenden, auch im Gemeindekontext nicht. Aber ich sage euch noch einiges mehr dazu jetzt. Auf der ersten Missionsreise trat Barnabas als Leiter und Saulus, der nun Paulus genannt wird, als Wortführer der Reisegruppe auf. Und mittlerweile hatte sich der Theologe Paulus als wortgewaltiger Redner herausgestellt. Er ergänzte den Barnabas vorzüglich in diesem Zusammenhalt des Teams, bis der Tag kam, als beide sich entzweiten. Und das ist die Geschichte aus Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 40, die Thorsten eben vorgelesen hat. Wir lesen da im 36. Vers, wie sie beide das Evangelium verkündigt haben und wie sie miteinander umgehen. Paulus und Barnabas sahen in ihrer Mission die Aufgabe nicht erledigt an. Die Initiative zu dieser Besuchsreise ging von Paulus aus. Ihr Ziel war, nach den neu gewordenen Christen zu sehen. Das lesen wir so im Vers 36. Warum? Um sie in eine lebendige Jüngerschaft zu führen. Vielleicht kann man den Text nochmal einblenden. Müssen wir mal gucken. um sie in eine lebendige Jüngerschaft zu führen, die von der Lehre von Jesus Christus geprägt ist. Und was hat Jesus gesagt? Macht zu Jüngern, lehrt sie alles halten, was ich euch gesagt habe. Wichtig ist, vielleicht auch hier zu sehen, Paulus wurde von Barnabas in dieses geistliche Prinzip hineingeführt. Vorher in der Apostelgeschichte 11, Vers 26 lesen wir, ein ganzes Jahr lang lebten und lehrten sie in der Gemeinde in Antiochia. Und da hat Barnabas den Paulus gelehrt und hat ihm gezeigt, wie das geht. Die Missionare, in dieser Stelle Paulus und Barnabas, überließen die von ihnen gegründeten Gemeinden nicht einfach sich selbst. Und sie fühlten sich für sie verantwortlich. In dem Vers 37, Barnabas hielt an seinem Neffen Johannes Markus fest und wollte ihm noch mal eine Chance geben. In Vers 38, Paulus lehrte, dass mit dem Hinweis auf dessen Untreue, die sie in Pamphylien erlebt haben, ab. Was war denn hier geschehen? Da müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn da passiert? Ganz einfach, hier wurden oder waren Verwundungen im menschlichen Bereich entstanden, die erst verheilen mussten. Und in Vers 39 heißt es, jedenfalls beharrten beide auf ihre Ansicht so, dass es zum Streit kam. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, es entstand eine heftige Auseinandersetzung, eine Übersetzungsstreit, wie gesagt, eine Verbitterung. Hinter der Verbitterung könnte man auch sagen, stand der Eifer um eine durchzuführende Sache, die für beide irgendwo gut sein sollte. Paulus und Barnabas wollten ihren Erfolg, ihre Reise sichern, aber es kam darauf an, dass sie die falschen Einschätzungen gegenseitig hatten und um die richtige Durchführung des Ganzen. Und hierbei zeigt sich als eine immer noch aktuelle Einsicht, dass auch Christen lernen müssen, in ungeklärten Beziehungen und Verhältnissen zu leben. Eine Lösung war wohl nicht möglich, da beide auf ihre Meinung beharrten. Und die Möglichkeiten der persönlichen Aussprache und der Vermittlung anderer Christen garantieren nicht immer die Lösung eines Konflikts. Dazu gehört natürlich allerdings die Bereitschaft beider Seiten, den Konflikt auch nicht noch weiter zu schüren. Und oft, wie in dieser Geschichte zwischen den beiden, ist es besser, man geht sich gerade als Christ mindestens eine Weile mal aus dem Weg. Und wie gesagt, so geschah das dann auch. Am Ende der Auseinandersetzung steht ein Auseinandergehen. Während Paulus den Jungen Johannes Markus für unzuverlässig hält, bleibt Barnabas ein Tröster und ein Ermutiger und gibt einem Versager eine zweite Chance. Die Geschichte von Johannes Markus zeigt, wie wichtig es sein kann, jedem eine zweite Chance zu geben. Johannes Markus wurde von Paulus als Reisebegleiter abgelehnt, wie gesagt, weil er versagt hatte nach seinen Vorstellungen in Kleinasien. Aber er hatte das Glück, dass sein Cousin sich seiner als Mentor annahm. Da sehen wir wieder den Sohn des Trostes, den Ermutiger, Barnabas. Genauso wie Barnabas es bei Paulus gemacht hatte, als jeder, der ihn mied, nahm er nun Johannes Markus mit sich nach Zypern, wo er sich persönlich und geistlich um ihn kümmerte. Und wegen dieses Einsatzes von Barnabas wurde Johannes Markus zum einzigartigen Geschenk für die Gemeinden zum späteren Zeitpunkt. Er wurde später nämlich ein geschätzter Gefährte für Petrus, dem Apostel, und reiste wahrscheinlich mit ihm nach Rom. Der Überlieferung zufolge verfasste er dort das Markus-Evangelium. Das ist mir auch nochmal neu aufgegangen. Das Markus-Evangelium hat der Markus geschrieben, von dem wir hier reden. In dem die Erinnerung des Petrus an Jesu Leben und Lehre er aufschrieb. Paulus erkannte später den Wert von Johannes Markus. Markus diente Paulus im römischen Gefängnis und brachte dessen Briefe an Philemon und der Gemeinde zu Kolossee. Später schrieb er den Brief an Timotheus und forderte ihn auf, das kommt von Paulus, nimm Markus mit, bring ihn mit zu mir, denn er ist mir nützlich zum Dienst gewesen. Das war sehr Positives, was sich da entwickelt hat. Und das war er wirklich. Die frühe Kirchentradition sagt, dass Johannes Markus der erste Evangelist, der erste Bischof in Alexandria war. Und dort gewann er ganz viele Menschen für Jesus Christus. Welch eine Gnade und Führung Gottes ist es, dass Paulus und Johannes Markus ein enges Mitarbeiterverhältnis entwickelt haben. Erwähnenswert ist, dass nach dieser Trennung dieser beiden, von Paulus und Johannes Markus, also dass diese Trennung zwischen Paulus und Barnabas, keine weitere Begegnung von beiden mehr zustande gekommen ist. Wir lesen in der Bibel nichts mehr davon. Aber was lernen wir denn jetzt aus dieser Geschichte, aus dem, was wir jetzt zusammen angeschaut haben oder was wir angehört haben? Dazu möchte ich zum Schluss 5 Tatsachen nennen, die für uns alle hilfreich und wert sind, beachtet zu werden. Die erste Tatsache: Selbst gestandene Gottesmänner und gestandene Frauen können in Streit miteinander geraten. Der Grund dafür kann eine theologische Auseinandersetzung sein. Zum Beispiel dürfen Frauen in der Gemeinde predigen oder das unsägliche Thema, wie Thorsten es eben schon mal gesagt hat, des Impfens oder Nichtimpfens, des Maskentragens, Meinungsverschiedenen, wie wir es in Corona-Zeiten gerade erlebt haben. Und da könnte man noch vieles andere mehr reinpacken. Die zweite Tatsache ist, die Lösungsmöglichkeit eines Streites oder Konflikts muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Manchmal ist auch eine Trennung besser. Was meine ich damit? So wie es wir ja eben bei Paulus und Barnabas gesehen haben. Beide Missionare hatten einen gemeinsamen Auftrag von Gott. Diese konnten beide weiterhin erfüllen, nur unter anderen Vorzeichen. Darum kann eine Trennung manchmal besser sein als ein andauernder, zermürbender geistlicher Kampf und Auseinandersetzungen, die damit einhergehen. In dem Fall von Paulus und Barnabas war die Trennung die Lösung. Es muss nicht immer die Lösung sein, aber in diesem Fall war es so. Auch wenn wir es uns vielleicht anders gewünscht hätten. Der Konflikt war beendet und beide zogen ihre Straße unterschiedlich mit Gottes Auftrag, und das ist wichtig, unter Gottes Segen weiter und auch vielleicht fröhlich, das weiß ich nicht. Die dritte Tatsache: Wenn Konflikte in welcher Form auch immer nicht gelöst werden können, hat das negative Auswirkungen auf das Zusammenleben der Christen. Warum? Und da möchte ich ein Zitat von Alexander Strauch, ein bekannter Bibellehrer aus Amerika und 30 Jahre ältester, der sagt Folgendes: Eine von Satans erfolgreichen Strategien, um Gemeinden schwach und kraftlos zu halten, sind innergemeindliche Kämpfe und unbereinigte Konflikte. Kernpunkt in den meisten Konflikten ist nicht das eigentliche Thema, sondern die Art der Worte, der Taten und Äußerungen im Zusammenhang mit dem Konflikt. Und immer ist es der Mangel an Liebe und die bitteren Dinge, die von echten Christen im Streit gesagt werden. Und sie erzeugen Wurzeln der Bitterkeit bei Brüdern und Schwestern. Das muss man mal so ein bisschen sacken lassen normalerweise und mal sich drüber Gedanken machen. Aber die vierte Tatsache: Es ist nicht falsch, wenn Christen unterschiedlicher Meinung sind und sich gegenseitig von der Richtigkeit ihrer jeweiligen Position zu überzeugen versuchen. Falsch ist ein liebloser Streit, der in sündigen, zerstörten Beziehungen endet. Vermeide es, Dinge, die geklärt werden müssen, einfach zu übersehen. Lerne den anderen als einen Menschen anzusehen, für den Christus auch gestorben ist. Und die fünfte Tatsache: In einem Konflikt werden Dinge gesagt, die nicht gesagt werden sollten. Menschen reden einfach nicht so freundlich, wie sie es machen sollten. Kritisiere deinen Nächsten auf freundliche Weise, in der Hoffnung, dass Gott Korrektur herbeiführt. Und wenn er es für notwendig hält, wenn Gott es für notwendig hält. Und sei öfters ein Barnabas, mache Menschen Mut, tröste Geschwister, wenn sie es nötig haben, und stifte Frieden, wo Streit aufkommt. Und, wichtig, überprüfe dein Herz, damit du die geistliche Motivation heraus, aus der geistlichen Motivation heraus handelst, nicht aus einer menschlichen oder übermenschlichen Reaktion heraus. Und von allen Grundsätzen, die wir in der Bibel dazu finden, wie man einen Streit schlichtet, ist die Liebe der wichtigste Punkt. Und die Liebe, so lesen wir es in Römer 13, Vers 10, tut dem Nächsten nichts Böses. Nochmals, und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Gottes Segen sei mit uns allen in der Umsetzung des Gehörten und des Verstandenen. Amen.